Ich möchte gerne noch beten für die Meli. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du immer wieder zu uns redest, dass sie es wohl tut, wenn du zu uns redest. Du gibst uns Wegweisung, Korrektur, aber auch Ermunterung. Danke vielmals, dass du die Meli ausgerüstet hast jetzt für die Predigt. Dass du durch deinen Heiligen Geist ihre Weisheit gegeben hast. Und wir danken dir für das, was du ihr geschenkt hast, was sie uns weitergeben darf. Segne die Meli im Reden und segne uns im Hören. Ich danke dir dafür. Amen.
Ich starte meine Predigt wie so häufig mit einer Frage. Und zwar ist meine Frage an euch heute Morgen: Wer von euch macht hin und wieder mal einen Fehler? Ja, okay, die Hände gehen hoch. Für alle, die die Hände jetzt nicht gehoben haben, Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung gehen manchmal ein bisschen auseinander. Also ihr dürft dann einfach vielleicht mal so ein Familienmitglied später fragen, wie die das denn so sehen. Vielleicht sehen die das nämlich anders. Bei Fehlern ist es tatsächlich so, dass es sehr hilfreich ist, hin und wieder mal gespiegelt zu werden von einer anderen Person. Ich bin ja nun noch nicht sehr lange verheiratet, aber ich habe mal zurückgerechnet, ziemlich genau 1,5 Jahre bin ich jetzt verheiratet. Und ich sage euch ganz ehrlich, in diesen 1,5 Jahren wurde ich, glaube ich, in meiner Persönlichkeit und in meinen Macken so sehr gespiegelt wie in meinem ganzen Leben davor nicht. Und das ist gar nicht mal immer so angenehm. So, das klingt häufig so romantisch. Oh, kein Mensch kennt mich so gut wie du. Aber das ist tatsächlich in der Realität manchmal auch ganz unromantisch. Und wieso ist das so? Weil Flo und ich, wir leben auf 60 Quadratmetern zusammen und erleben uns Tag ein, Tag aus. Also Flo sagt auch manchmal, also, ne? Bei den Leuten da draußen, da fällt dir das häufig so leicht, immer so zu strahlen und so fröhlich zu sein. Und da ist es auch viel leichter. Weil wenn ich mal einen schlechten Tag habe, ja, dann gehe ich halt einfach nicht unbedingt unter die Leute, ne? Oder wenn es mir echt richtig mies geht, dann kann ich zur Not eine Verabredung auch mal absagen. Aber Flo, na, der erlebt mich nun immer. Wenn ich schlecht geschlafen habe und müde bin, wenn ich meine Tage habe, wenn ich ungeduldig bin, wenn ich wütend bin, auch wenn ich fröhlich bin, aber auch wenn ich enttäuscht bin. Er kennt mich, ich würde wirklich sagen, er ist der Mensch, der mich am besten kennt. Und dadurch hat er auch die Möglichkeit, meine Fehler so zu spiegeln, wie es wahrscheinlich sonst keiner kann. Ich habe letztens von einem christlichen Berater oder Therapeut, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, er hat gesagt, dass es ihm häufig passiert, dass entweder Paare oder auch einzelne Ehepartner so nach einer gewissen Zeit, die sie verheiratet sind, zu ihm in die Beratung, in die Seelsorge kommen und sagen, nee, Ehe, das ist nichts für mich. Seit ich verheiratet bin, bin ich so viel ungeduldiger geworden und so viel egoistischer geworden und auf einmal so ein kritischer, schon, also wirklich, die Ehe, das ist nichts für mich. Und dieser christliche Berater hat dann gesagt, da kam so ein Mann zu ihm und er hat nur geschmunzelt und er hat gesagt, wissen Sie was? All die Dinge waren sie schon vorher. Jetzt kommen sie einfach zum Vorschein, weil sie jetzt getriggert werden. Also häufig brauchen wir den Spiegel, brauchen wir diese enge Gemeinschaft. Und ich glaube, das hat Gott sich schon gut überlegt, dass er uns sagt, dass wir in Gemeinschaft miteinander unterwegs sein sollen, um auch geschliffen zu werden. Ich glaube, zum gesunden Christsein gehört es dazu, dass wir in einer solchen engen Gemeinschaft leben. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann brauchen wir es, auf unsere Fehler und auf unsere Macken hingewiesen zu werden. Und vielleicht auch mal, dass ein Mensch uns sagt, hey, vielleicht bist du da irgendwie auch auf dem falschen Weg unterwegs. Wir sind in einer Predigtserie zu Jona und ich darf euch heute in das dritte Kapitel mit hineinnehmen. Dabrina hat letzte Woche über das erste Kapitel gepredigt und uns da schon mal so eine Einführung gegeben, weil auch Jona hatte den, ich weiß nicht, dankbaren, vielleicht auch undankbaren Auftrag, gleich zu einem ganzen Volk zu gehen und sie auf ihre Fehler hinzuweisen. Ich weiß nicht so genau, wie es dir geht, ob du das gerne machst, anderen ihre Fehler zu spiegeln. Ich mache das überhaupt nicht gerne. Ich bin sehr ein harmoniebedürftiger Mensch. Mir fällt es sehr schwer, jemand anderen ehrlich zu spiegeln und zu sagen, ah, hey, vielleicht hast du da noch Wachstumspotenzial oder hey, da hast du echt eine Macke. Aber Jona hatte den Auftrag von Gott bekommen, das gleich bei einem ganzen Volk zu machen. Und zwar lesen wir in Jona 1, die Verse 1 bis 3. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Vers 3. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und ja, Punkt. Bis dahin mal. Wir lesen, dass die Bosheit dieses Volkes vor Gottes Angesicht heraufgekommen ist. Die Assyrer, das ist das Volk, das in Ninive gelebt hat. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen. Die waren bekannt als Volk, das in extremer Gewalt gelebt hat. Also Massenhinrichtungen, öffentliche zur Schaustellung von Leichen. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das sind auch Dinge, die auch heute wir in den Nachrichten hin und wieder mal lesen oder hören können. Also die Assyrer, das war ein grausames Volk. Die haben bewusst ganze andere Völker deportiert, sie versklavt, zu Zwangsarbeit gezwungen. Und bei ihnen war es so, die hatten einen König und der wurde als Gottheit verehrt. Also das war die Situation des Volkes und es war so, dass Gott diese Gewalt einfach irgendwann nicht mehr ausgehalten hat. Und er hat gesagt so, zack, Schluss jetzt, Sodom und Gomorra. Und er hat Jona, seinen Propheten, auserwählt und gesagt, Jona, du hast jetzt den Auftrag, du gehst zu diesem Volk hin und überbringst ihnen die Nachricht, dass jetzt einfach, jetzt ist Schluss, ich halte das nicht mehr aus. Und dann lesen wir, Jona erfüllt den Auftrag nicht. Er geht genau in die entgegengesetzte Richtung, hätte ich vielleicht auch gemacht, weiß ich nicht. Er geht in Richtung Spanien und vermutlich kennt ihr die Geschichte und wenn nicht, Dabrina hat uns schon ein bisschen mitgenommen, wie es weitergeht. Jona flieht, geht auf ein Schiff, das in Richtung, wir lesen es, in Richtung Tarsis fahren wird. Und dann kommt ein großer Sturm auf und die Seeleute beten und wissen nicht so genau, was sie tun sollen. Und letztlich werfen sie Jona über Bord und der Sturm legt sich. Und Jona wird von einem großen Fisch oder Wal verschluckt. Und dort, ja, ich weiß nicht so genau, tut er Buße. Micha wird uns da noch ein bisschen mit hineinnehmen. So richtig eingestehen tut er seinen Fehler nicht. Aber eins macht er. Er sagt zu Gott, ja, ich werde meine Gelübde von nun an halten. Ich werde dir gehorsam sein, Gott. Und der Fisch spuckt ihn wieder an Land. Und jetzt sind wir in Kapitel 3. Und wenn ihr ganz genau darauf achtet, dann könnt ihr hier nochmal kurz draufschauen, dann kommen uns die Verse, die in Kapitel 3 sind, doch sehr bekannt vor. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Das klingt genau so wie in Kapitel 1. Nur, dass Jona diesmal sein Gelübde tatsächlich einhält und in Richtung Ninive zieht, um die Botschaft Gottes zu verbreiten. Und an der Stelle, und das ist vielleicht eine Botschaft für dich heute Morgen, ich fand es so schön, Gott gibt Jona eine zweite Chance. Wir folgen einem Gott der zweiten Chancen. Gott sagt nicht, alles klar, du warst ungehorsam, nächster Prophet her. Nein, Gott gibt Jona eine zweite Chance. Und hier in Kapitel 3 steht Jona wieder vor der Entscheidung, Gott gibt mir nochmal eine Chance, ihm gehorsam zu sein. Und er folgt dem Ruf und er geht nach Ninive. Und vielleicht musst gerade du das heute Morgen hören, Gott ist ein Gott der zweiten Chancen. Bei Jona hat er eine zweite Chance gegeben und auch uns will Gott immer wieder eine neue Chance geben, ihm gehorsam zu sein. Und Flo und ich in der Vorbereitung haben wir uns sehr intensiv über das Buch ausgetauscht, ein bisschen debattiert und wir haben uns so ein bisschen gefragt, wieso war Jona eigentlich nicht schon bei der ersten Gelegenheit gehorsam? Was war wohl der Grund? Man kann mutmaßen darüber. Und Flo hat einen spannenden Gedanken reingebracht. Er hat gemeint, naja, vielleicht hatte Jona Angst, seinen Ruf zu verlieren. Wir werden in Kapitel 4 noch mehr darüber hören. Aber Jona wusste, Gott ist ein gnädiger Gott. Und was ist denn jetzt, wenn ich nach Ninive gehe und ich verkündige die Botschaft, dass Gott die Stadt zerstören wird und dann kehren sie vielleicht um? Und dann zerstört er die Stadt nicht, dann habe ich eine falsche Botschaft verkündet. Wie stehe ich dann als Prophet da? Also vielleicht ist Jona nicht gegangen, aus Angst seinen Ruf zu verlieren. Vielleicht ist Jona aber auch nicht nach Ninive gegangen, weil er den Assyrern gar keine Chance geben wollte, umzukehren. Vielleicht hat er sich gedacht, hey, wenn ich die Botschaft nicht verkündige und 40 Tage Urlaub in Spanien mache, dann ist das dann. Dann ist das erledigt. Dieses grausame Volk, die ich sowieso nicht gerne mag, dann sind sie einfach dahin. Perfekt. Ne? Wenn sie nicht hören, dann können sie nicht umkehren. Super. Vielleicht war es aber auch die Angst. So wie ich es vorhin gesagt habe, die Angst, eine schlechte Botschaft zu verbreiten. Eben, ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, wenn du wüsstest, du musst zu einem solch grausamen Volk, das vor Gewalt nicht zurückschreckt. Und du verkündigst ihnen die Botschaft, in 40 Tagen seid ihr dahin. Ja, vielleicht denkt man sich dann auch, ja, Jona, und du bist heute dahin, ne? Vielleicht war es die Angst, die Jona davor abgehalten hat zu gehen. Wir wissen es nicht genau, es ist Mutmaßung, was letztlich in Jonas Herzen vor sich ging. Aber ja, ich habe vorhin schon gesagt, ne, wir alle machen Fehler und wir müssen Fehler gespiegelt bekommen. Aber das Spannende ist ja, wie gehen wir mit Fehlern um? Wenn jetzt jemand kommt und uns unsere Fehler spiegelt, was ist unser Umgang damit? Und ich habe gelernt in den letzten 1,5 Jahren, ich habe so manche Macke und auch so einige Fehler noch in meinem Leben. Ich darf wirklich noch wachsen in Heiligkeit. Und eine Sache, die ist mir besonders schmerzhaft bewusst geworden. Ich werde nicht gerne auf meine Fehler hingewiesen. Das hat auch Flo, also auch er wird nicht gerne auf seine Fehler hingewiesen. Aber wir haben das miteinander gemerkt. Oh, wie ist eigentlich unser Umgang damit, wenn jetzt jemand anderes uns auf unsere Fehler hinweist? Und ich habe mal einige Sachen aufgeführt, wie was ich so für Reaktionen bei mir bemerkt habe. Und vielleicht, wenn du dich selbst reflektierst, findest du dich in dem wieder. Ich versuche zuallererst mal meine Fehler zu verstecken. Am allerliebsten will ich gar nicht, dass mein Gegenüber mitbekommt, dass ich ja doch Macken habe. Vielleicht kennst du das so, einfach eine gute Fassade behalten. Weil das ist total unangenehm, wenn mein Gegenüber mich auf einen Fehler hinweist. Also wie das Gefühl, solange ich es verstecke, ist es ja kein Problem. Stimmt nicht? Irgendwann kommen die Dinge zum Vorschein und es ist auch gut, wenn die Dinge zum Vorschein kommen, wie ich gesagt habe, dann kann man eben auch in Heiligkeit wachsen. Häufig beobachte ich bei mir so eine Reaktion, also in zwei Richtungen kann das gehen. Die eine Richtung ist so eine Opferhaltung. Also häufig, wenn Flo mich auf etwas hinweist, und das kann total in Liebe sein und irgendwie in gutem Willen, dann falle ich in ein totales Loch. Dann fange ich an zu weinen und sage, boah, ich bin so ein schlimmer Mensch und überhaupt, und es ist alles so schlimm und so traurig und ich kann auch eigentlich gar nichts und ich bin so schlimm und ich mache nur Fehler. Mein ganzes Leben ist nur Fehler. Und eigentlich will ich dann getröstet werden, im Arm gehalten werden oder dafür, dass ich einen Fehler gemacht habe. Das kann ganz schön manipulativ sein, weil das macht es wirklich schwer für mein Gegenüber, mir konstruktiv Kritik zu geben und einfach zu sagen, hey Luek, keine Ahnung, das kann ja was ganz Kleines sein, das und das ist passiert, oh, und dann fällt das Gegenüber ein totales Loch. Vielleicht kennst du diese Reaktion. Vielleicht kennst du aber auch die andere Seite und auch die kann ich. Ah, dann wird erstmal gerechtfertigt. Nee, ich erkläre dir jetzt erstmal, wieso ich das vielleicht so und so gemacht habe. Komm, also ich habe das so und so gemacht, weil und eigentlich, also wie ich argumentiere, das einfach weg. Oder ich relativiere das. Ja, komm, ne, wenn man das jetzt aufwiegt, guck mal, du machst das ja auch immer wieder. Ne? Also jetzt, wieso, was machst du dir an, mich auf meinen Fehler hinzuweisen, weil du selbst machst es ja auch. Und ja, alle anderen machen das auch, also ist das auch jetzt nicht so schlimm. Manchmal schaffe ich es sogar, und wenn ich mich dann reflektiere, dann bin ich darüber sehr, sehr traurig, meinen Fehler durch gute Argumente und gute Gesprächsführung auf mein Gegenüber zu übertragen. Und auf einmal ist der andere schuld, dass ich diesen Fehler überhaupt gemacht habe. Ja, ich habe auch das jetzt nur so und so gemacht, weil du hast ja das und das und das gemacht. Und so schiebe ich meine Schuld einem anderen zu. Vielleicht kennst du eine dieser Reaktionen aus deinem Leben. Vielleicht gibt es auch noch ganz andere Möglichkeiten, auf Fehler zu reagieren. Meine Sehnsucht, mein Wunsch ist es, dass ich es schaffe, das in Dankbarkeit anzunehmen. Wenn jemand anderes mir in Liebe etwas aufzeigt, dass ich sage, danke. Danke, dass du mir das sagst. Es tut mir leid, wenn ich einen Fehler gemacht habe und ich will wachsen in Heiligkeit. Das gibt uns die Chance, einander zu spiegeln und einander Feedback zu geben, sodass wir in Heiligkeit wachsen können und ein gutes Miteinander haben. Aber wie ich euch schon gesagt habe, auch ich bin da auf einer Reise, mit Kritik umzugehen. Auch ich bin da immer wieder neu an dem Punkt, wo ich merke, boah, das kratzt irgendwie an mir. Das macht was mit mir, wenn jemand anderes mir meine Fehlerhaftigkeit spiegelt. Aber hey, Jona, let's go. Beste Grundvoraussetzungen, zu diesem Volk zu gehen und ihnen die Predigt zu halten. Mal schauen, wie die reagieren. Und Jona, entgegen der Motive, warum er beim ersten Mal nicht gegangen ist, geht. Und er hält seine Predigt und wir lesen, und Jona fing an, ach ja, Jona fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Ende der Predigt. Kurz und knackig. Vielleicht sollte ich mich von Jona mal eine Scheibe abschneiden, weiß ich nicht so genau. Im Urtext im Hebräischen stehen hier tatsächlich ganze 5 Wörter. 5 Wörter. Gott wird nicht erwähnt. Warum? Was jetzt die Gründe sind, werden nicht erwähnt. Ob Gott vielleicht Gnade walten lassen will, wird nicht erwähnt. Er reduziert es wirklich auf, ich weiß nicht mal, ob auf das Nötigste, aber das ist wirklich ganz, ganz kurz, was Jona hier predigt. Und ich würde, wir wissen nicht, vielleicht ist auch nur der Satz überliefert. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jona das noch wiederholt hat, dass er es vielleicht auch noch ein bisschen weiter ausgeführt hat. Aber sonderlich seelsorgerlich ist das nicht, was er hier gepredigt hat. Und in Kapitel 4, da ahnen wir vielleicht auch wieso, aber da dürft ihr gespannt sein auf Dabrinas Predigt nächste Woche. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn dir jemand auf der Straße, wildfremde Person, einfach sagt, hey, in 40 Tagen wirst du hinweggerafft werden. Weiß ich. Ich würde wahrscheinlich den Kopf schütteln, mir so denken, okay, ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, warum du mir das sagst. Aber die Reaktion der Bewohner Ninives, der Assyrer, wo ich euch vorhin einen Einblick gegeben habe, was das für Menschen waren, ihre Reaktion ist erstaunlich. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Dieses böse Volk, dieses Volk, aufgrund dieser Predigt, kehrt um. Sie glauben Gott, vom Größten bis zum Kleinsten. Und wie das häufig so ist, wenn sich irgendwie eine Botschaft verbreitet, dann geht es wie ein Lauffeuer und es verbreitet sich so schnell im ganzen Land. Wir lesen dann weiter. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, beide geklickt. Da. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Oh, oh. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren. Jeder von seinem bösen Weg, von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Unglaublich, diese Reaktion, oder? Ein ganzes Volk kehrt um. Spannenderweise erfüllt sich die Predigt von Jona in dieser Reaktion. Und wir schauen nochmal, was war denn eigentlich die Predigt von Jona? Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Die Predigt hat sich erfüllt, habe ich gerade gesagt. Und wenn wir genauer hinschauen und in den Urtext schauen, dann wissen wir auch wieso. Denn das Wort zerstört ist im Urtext nepachet. Und dieses Wort, das ist bewusst semantisch offen gelassen, bewusst mehrdeutig. Das Wort bedeutet tatsächlich auch zerstören oder wie in anderen Übersetzungen steht, Ninive wird untergehen. Und zwar wird es auch bei Sodom und Gomorra wird dieses Wort, dieses Verb verwendet. Spannenderweise kommt es aber von der Wortwurzel von Hafak. Und das hat den anderen Bedeutungskern umdrehen, wenden, wandeln, umkehren, auf den Kopf stellen. Und das gleiche Wort wird zum Beispiel auch später bei Saul verwendet. Also wie, das kann auch bedeuten, etwas wird umgekehrt, umgedreht. Also die Reaktion der Bewohner von Ninive, sie haben tatsächlich sich umgedreht. Nicht auf die Weise, wie Jona es vielleicht gepredigt hat und was er auch gemeint hat, Ninive wird zerstört werden. Nein, Ninive ist tatsächlich umgekehrt. Sie haben sich umgedreht. Ja, das Wort ist zweideutig und Jona hat Gericht gepredigt. Aber Gott hat durch die Predigt Umkehr bewirkt. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es uns häufig nicht so leicht fällt, mit Fehlern umzugehen. Und bei dieser Reaktion der Assyrer können wir uns eine Scheibe abschneiden und von ihnen lernen. Wie können wir lernen, mit Kritik und mit Fehlern gut umzugehen? Wenn wir in den Text schauen, dann ist das Erste, was ich sehe, ist ein Hören und ein Ernstnehmen. Ja, wir haben gelesen und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und wodurch ist das möglich, dass sie ja zuallererst einmal hinhören? Jona hat ihnen eine Predigt gebracht. Jona hat sie darauf hingewiesen, dass es einen Missstand gibt und dass es ein Fehlverhalten ihrerseits gibt. Und sie waren bereit, hinzuhören. Bist du bereit, tatsächlich hinzuhören? Willst du hinhören, wenn sowohl Menschen dich spiegeln, als auch wenn Gott dich spiegelt? Wirklich ehrlich Gottes Wort aufzuschlagen oder wie wir vorhin gesungen haben, stille vor dir, mein Vater, und ich höre dein Wort. Wirklich still zu werden vor Gott und mal zu hören, Gott, wo sind denn vielleicht ja auch Dinge in meinem Leben, die nicht so in Ordnung sind? Wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen einander, um uns auf blinde Flecken hinzuweisen. Deswegen heißen sie ja blinde Flecken. Also sind wir bereit zu hören und auch ernst zu nehmen, was Gott sagt. Wenn Gott einen Hinweis gibt oder uns einen Weg anbietet, ja, sind wir bereit, es ernst zu nehmen, Gott zu glauben, dass sein Weg gut ist. Das Zweite, was wir in der Geschichte lesen, wo wir uns eine Scheibe abschneiden können, ist Demut und Einsicht. Ja, das Erste ist hinzuhören und dem Glauben zu schenken, aber auch die Demut und die Einsicht zu haben. Und ich finde, man könnte es poetisch nicht schöner schreiben, als es in Jona beschrieben ist, wie der König reagiert. Und zwar haben wir, und das haben wir ganz, ganz, ganz häufig in der Bibel, konzentrische Strukturen. Und das ist eine kleine konzentrische Struktur mit einer Einrückung. Ich durfte im Modul Altes Testament 10 solcher Strukturen, die bis nach G gingen und wieder nach außen gingen, auswendig lernen, weil mein Dozent war total fasziniert davon. Und tatsächlich wurde das so geschrieben, damit man es besser auswendig lernen konnte. Diese Strukturen, wie eins auf das andere folgt und dann wieder nach außen geht. Genau. Und es ist sehr spannend, wenn wir Texte auch so analysieren, wie wir immer wieder solche poetische und auch einfach, ich weiß auch nicht, wie man das sagt, strukturelle Gliederungen erkennen. Und hier jetzt als Beispiel eine kleine konzentrische Struktur für euch. Und zwar haben wir wie dieses Bild vor Augen, der König, er sitzt auf seinem Thron und er steht auf. Er erhebt sich von seinem Thron. Und was macht er? Er zieht seinen Mantel, seinen königlichen Mantel ab. Also wie er erhebt sich von seinem Thron, zieht sein Image, sein Bild, was er sich aufgebaut hat, zieht er ab. Und was macht er? Er zieht sich etwas Neues an, einen Kartoffelsack, ein Sacktuch. Und er setzt sich wieder in die Asche. Ihr seht diese konzentrische Struktur und ich finde so eindrücklich, vom Thron aufgestanden, ablegend von seiner königlichen Würde, kleidet er sich in absolute Bescheidenheit, sogar ein modisches No-Go, und setzt sich in die Asche als Zeichen der Demut. Und ja, das braucht es. Wenn wir einen Fehler machen, wenn man auf dem falschen Weg unterwegs ist, die richtige Demut. Ja, vielleicht das Image, das gute Bild von sich, den guten Ruf abzulegen und zu sagen, ja, es stimmt. Es stimmt, ich habe einen Fehler gemacht. Es passiert, es ist auch nicht so schlimm. Das, wie wir gesehen haben, das machen wir alle. Aber wie das Eingeständnis, die Demut, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Und in dem uns selbst nicht so wichtig nehmen, uns selbst vom Thron zu erheben und diesen Platz zu verlassen und einander Sünden zu bekennen, ich bin das wirklich am Einüben, am Üben, Dinge ans Licht zu bringen, nicht im Dunkeln zu lassen, nicht erst dann, wenn ich entdeckt werde, sondern proaktiv zu sagen, hey, ich habe was falsch gemacht. Und dazu sind wir übrigens aufgetragen. Das schreibt Jakobus in Kapitel 5, Vers 16, schreibt er, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Warum? Damit ihr geheilt werdet. Damit kommt eine Verheißung. Wir sollen ehrlich, transparent miteinander sein. Ja, unseren Stolz ablegen. Unseren Stolz, dass wir uns immer von unserer besten Seite präsentieren müssen und ehrlich werden in Demut voreinander. Und dann lesen wir, das ganze Volk ist zum Fasten aufgerufen. Sogar die Kühe. Sogar die Kühe. Das finde ich auch ein bisschen lustig. Sind zum Fasten aufgerufen, vom Größten bis zum Kleinsten. Und sie wenden sich im Gebet an Gott. Man selbst verlässt den Thron und gibt wieder dem, der tatsächlich auf dem Thron sitzt, die Ehre, wendet sich zu ihm hin. Und durch Fasten, das ist nun wirklich nicht so ein populäres Thema. Ich kenne nicht so viele in meinem Umfeld, die regelmäßig fasten. Und jetzt bald kommt die Gebets- und Fastenwoche, wieder ein guter Anlass, um Fasten auch als eine geistliche, sage ich, Disziplin, als ja, eine geistliche Routine auch auszuleben und was damit zum Ausdruck zu bringen. Wir sind hungrig nach dir, Gott. Wir haben Sehnsucht nach dir. Wir opfern dir sogar Essen auf für eine gewisse Zeit, uns leer zu machen, um zu sagen, Gott, wir haben Hunger danach, gefüllt zu werden von dir. Auch ein Ausdruck der Demut vor Gott. Ja, sich letztlich an ihn zu wenden. Und das Letzte sind tatsächlich veränderte Taten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn jemand sagt, es tut mir leid und macht danach genau das Gleiche wieder. Wo man sich dann so ein bisschen fragt, also hast du dir wirklich leid getan? Und ich spreche dann nicht davon, dass es passieren kann, dass wir umkehren, aufrichtig Buße tun und uns ein gleicher Fehler wieder passiert. Das passiert. Es kann passieren, dass wir wieder fallen. Aber zu aufrichtiger und ehrlicher Buße, wenn man wirklich sagt, es tut mir leid, gehört es dazu, dass wir die Taten auch tatsächlich ändern. Dass wir tatsächlich umdrehen und von nun an anders handeln. Und beim Volk der Assyrer sehen wir das. Wir lesen, dass sie ihre Taten ändern. Und zwar lesen wir dann einen Vers später. Und Gott sah ihre Taten. Er sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen. Und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Gott ist gnädig. Priska hat es vorhin vorgelesen, Gott ist gnädig, er lässt Gnade walten, weil er sieht, wie sie umkehren von ihren bösen Wegen und tatsächlich anders handeln. Spannend ist, ich muss jetzt mal gerade gucken. Ui. Nee. Doch, doch. Okay. Ganz kurz noch. Spannend ist nämlich, die Leute von Ninive, die sagen, wer weiß, vielleicht lässt Gott sich gnädig stimmen. Sie wissen es gar nicht, weil sie kennen den Gott ja gar nicht. Hey, aber lasst uns alles daran setzen, umzukehren von den bösen Wegen, weil vielleicht, vielleicht ist er gnädig mit uns. Und Jesus nimmt nämlich Bezug auf diese Geschichte im Neuen Testament. In Lukas 11 spricht er zu den Pharisäern und Sadduzäern, glaube ich, und er sagt, diese Generation ist böse. Sie verlangen ein Zeichen. Die haben immer wieder gesagt, Jesus, gib uns ein Zeichen. Wir wollen deine Macht sehen. Wir wollen es sehen. So ein bisschen Schaulustige. Aber es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona für die Leute von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für die heutige Generation sein. So wie Jona mit seiner flapsigen Predigt ein Zeichen für die Leute von Ninive war, ist Jesus ein Zeichen für uns. Und so viele Parallelen von, ne, Jona war 3 Tage im Bauch des Fisches, Jesus 3 Tage lang nach der Kreuzigung gestorben im Totenreich. Und dann sagt er, im Gericht werden auch, im Gericht werden auch die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, der ist mehr als Jona. Die Leute von Ninive, trotz ihres mangelnden Wissens, die kannten nicht das Wort Gottes, die kannten nicht mal Gott, sind zu ihm umgekehrt, auf die Predigt von Jona hin. Und diese Leute, die einfach nur von Jesus Zeichen und Wunder sehen wollten, die an ihm gezweifelt haben, obwohl Jesus in Person bei ihnen war, die waren nicht bereit umzukehren. Die tatsächlich Religiösen, die tatsächlich doch ach so viel wussten, die sind nicht umgekehrt, obwohl Jesus selbst bei ihnen war. Und meine Frage ist, geht uns das vielleicht manchmal auch so? Man weiß so viel. Und wir wissen, dass Jesus für unsere Schuld, für unsere Fehler am Kreuz gestorben ist. Dass da einer ist, der tatsächlich Gnade walten lässt, durch den der Weg frei gemacht ist, der all unsere Schuld am Kreuz getragen hat. Das ist die Wahrheit. Wir müssen uns nicht dafür schämen. Die Scham wurde getragen. Wir dürfen in unserer Identität stehen, wissen, wer wir sind als Kinder Gottes und tatsächlich demütig sein, umkehren und Buße tun, in dem Wissen, dass da einer ist, der gnädig ist mit uns. Das ist ja die Wahrheit. Wir müssen nicht angekrochen kommen und irgendwie, ne, diese Opferhaltung und ach, ich bin so schlimm und ich bin so schlecht, sondern wir kennen unsere Würde, wir kennen unsere Identität und aus dem heraus ehrlich Buße zu tun, umzukehren und Jesus ähnlicher zu werden. Das Schöne ist, Gott ist es egal, von wo wir kommen. Das Volk von Ninive, das war ganz weit weg. Ihm ist es egal, von wo du kommst. Ihm ist es wichtig, wohin wir gehen, welchen Weg wir einschlagen. Und deswegen ist auch ja, die Frage an dich heute Morgen, wo stehst eigentlich du? Wo stehst du? Und das kann sehr unterschiedlich sein. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, ja, wo du drüber nachsinnen darfst. Es können unterschiedliche Punkte sein. Vielleicht merkst du bist schon voll der Pro, mit deinen Fehlern umzugehen. Hey, genial. Wachs weiter in Heiligkeit. Vielleicht merkst du, so wie ich, oh doch, du hast damit Mühe. Ja, wo hat Gott dich vielleicht schon länger auf etwas hingewiesen und du merkst, dass du innerlich irgendwie dicht machst, dass du vielleicht gar nicht hinhören willst? Wo hast du dich vielleicht auch schon an Sünde gewöhnt? Innerlich relativiert? Das machen ja alle anderen auch. Es ist nicht so schlimm. Das mache ich schon immer so. Wo verteidigst oder rechtfertigst du dich selbst, anstatt Fehler ehrlich einzugestehen? Vielleicht merkst du auch, dass es gewisse Dinge in deinem Leben gibt, wo du dich so sehr schämst, dass du es im Dunkeln behältst. Vielleicht schon seit Jahren, vielleicht auch ist dir gestern was passiert und du merkst, boah, wirklich demütig zu sein und zu jemandem zu gehen und ehrlich zu werden. Ja, und da die Frage, mit wem könntest du vielleicht ehrlich werden? Ehrlich in Demut, nicht dein Bild aufrechterhalten, sondern ehrlich zu jemandem zu gehen und zu sagen, hey, ja, da gibt's was, das muss ich beichten und Buße tun. Und das ist in unserem evangelikalen Kreis nicht so berühmt. Tatsächlich Buße zu tun, hinzusetzen mit einem anderen Menschen und ehrlich zu werden. Ja, dir das vielleicht nochmal neu vorzunehmen. Hey, mit wem könnte ich das tun? Gibt es vielleicht ein Verhalten, das du bewusst ändern solltest? Und gibt es vielleicht eine Beziehung, wo du um Vergebung bitten solltest? Ein paar Fragen so von der Predigt zusammengefasst, wo du ja einfach in dich gehen darfst. Vielleicht nehmen wir uns einen kurzen Moment der Stille. Stille vor dir, mein Vater. Rede zu mir. Ja, wo regt Gott vielleicht jetzt gerade was auch in dir an? Und dann steigen wir wieder ein in eine Zeit des Lobpreises, ja, wo wir Gott groß machen wollen. Letztlich in der Gewissheit, er ist gnädig über die Maße, unausschöpflich. Ein Gott der zweiten Chancen.